et nyt papir. Op en Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Reims.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine.
Und Stefan.
Und begrüßen.
Und begrüßen euch.
Begrüßen euch, genau. Das bleibt diesmal sogar drin. Und begrüßen euch recht herzlich.
Zu einer neuen, wundervollen Folge.
Ja.
Dieses Mal ein Gespräch hier im Studio. Wir haben uns nicht rausbewegt.
Nee, diesmal ist das Bier zu uns gekommen, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es steht eine Kiste neben mir und wir begrüßen Alexander, der es aus Bayern zu uns geschafft hat, nach Hamburg.
Alexander Schönbach von Hoppebrau hat uns angeschrieben, hat gesagt, er ist hier in Hamburg und hat eine Kiste Bier für uns mit, kann er die vorbeibringen. Wir haben gesagt, super Idee, da sagt man ja nicht nein. Und bring ein bisschen Zeit mit, dann schalten wir das Mikrofon scharf. Und die Zeit hat er sich tatsächlich genommen. Hi Alexander.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Ich würde gerne kurz einsteigen, dich kurz ein bisschen vorstellen und dann steigen wir ins Gespräch ein.
Ja, gern.
Hoppebrau, Markus Hoppe, vielen mit Sicherheit ein Begriff, 29 Jahre jung, das ist dein Arbeitgeber. Der gute Mann hat angefangen als Gypsy Brewer, hat dann seine Brauerei in Warkirchen aufgebaut. Das liegt am Tegernsee, 6000 Einwohner. Ich habe in einem Podcast gehört, das ist dort, wo die Leute Geld haben. Das ist ja prinzipiell schon mal gut. Auch darüber werden wir später sprechen. Hat 2013 schon das Vogelweed IPA rausgegeben und gilt deshalb auch als Pionier in der bayerischen Craft-Beer-Szene. 2019 wollte der einen Ausstoß von 4000 Hektolitern erreichen. In den nächsten Jahren soll es auf, oder in den nächsten drei Jahren meines Wissens, soll es auf 7000 Hektoliter ansteigen. Das ist eine ganze Menge. Du selber bist 27 Jahre alt, hast Brau- und Getränketechnologie studiert und bist dem ganzen Verein ja auch familiär durchaus verbunden. Ne? Kannst du das nochmal, dein Cousin ist mit der Cousine von Markus verheiratet?
Genau, so ist das Ganze entstanden.
Als Praktikant angefangen 2016, 2017 als Werkstudent erhalten geblieben, 2018 freiberuflich, unter anderem als freiberuflicher Biersommelier und seit 2019 jetzt im Vertrieb.
Genau.
Und euch verbindet noch was, ihr werdet beide im Juli Vater, Markus zum zweiten Mal, du zum ersten Mal.
Jawohl.
Das klingt ja alles wahnsinnig kuschelig bei euch.
Ja, mei, wir sind aus Bayern, da ist das Ganze noch schön familiär und ja, das Arbeiten soll Spaß machen und die Arbeit ist in irgendeiner Form auch Familie und das schätzen wir sehr. Das macht die Arbeit auch angenehmer, jeder ist wirklich mit ganzem Herzen bei der Arbeit dabei. Und das Ganze ist ja auch aus der Familie sozusagen entstanden, wie du schon gesagt hast, dass mein Cousin, eben die Cousine von Markus, die sind sich da näher gekommen. Und so sind sie sich eben auch die Familie näher gekommen und dann hat es ganz gut gepasst. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der natürlich schon ein eigenes Brau-Label hat. Und auf der anderen Seite gibt es jemanden, der gerade studiert und sich da auch sehr dafür interessiert. Und so hat man die zwei einfach zusammengepackt. Und das Ganze hat gut funktioniert und ist jetzt bis jetzt auch so geblieben.
Das Ganze, ja, ich habe gelesen, die Mutter, also Markus' Mutter, macht die Gastronomie.
Genau, genau.
Der Vater guckt ab und zu über die Zahlen, ist das richtig?
Er ist oft beim Biertrinken dabei und unterstützt natürlich auch mit seinem Wissen,
ja,
das er in der Ingenieursrichtung hat.
Ah, okay, das war das. Und dann irgendeiner, ich glaube, der Bruder ist Destillateur und überwacht die Barrel-Aged-Geschichten ganz gerne mal oder steht da nicht überwacht, sondern unterstützte das Ganze.
Genau, unterstützte, der war lange Zeit bei Landenhammer als Destillateur und ist mittlerweile in Mexiko.
Ach was?
Ja. Und ja, hat da natürlich auch eine tolle Position, hat da auch mitgeholfen, eine große, was sagt man, eine Destillation, das fällt mir der...
Eine Brennerei?
Eine Brennerei, genau.
Danke. Ein Destillationsbetrieb.
Ja, damit aufzubauen, mit zu unterstützen und den zieht es aber auch wieder zurück. Und da steht natürlich, daher hat der Markus immer die Möglichkeit freigehalten, dass man auch hier im Hoppebräu-Konzern, sage ich jetzt mal, eine eigene Destillerie mit dazu nimmt.
Ja, bietet sich ja an von den Rohstoffen her, ne?
Ja,
das ist in Kiel gibt's den Jan Czerny, der tatsächlich eigentlich anfangen wollte, Whisky zu machen und dann feststellte, um die Rohstoffe zu bekommen, könnte ich ja eigentlich auch vorher Bier machen. Und ist dann halt so über die Ecke eingestiegen und macht jetzt beides. Also
kleiner Querverlink auf einer unserer ersten Folgen.
Bietet sich ja sozusagen
die Kiel-Folge. Es wird euch immer wieder ein Weg zurück sozusagen geebnet. Im letzten Endes lief es für Markus ja auch so, oder? Der war ja auch erst großens draußen in der weiten Welt und ist dann zurückgekehrt in seine bayerische Heimat.
Genau, ja.
Damals, Mauritius.
Ja. Genau, der Markus war eben dann nach der Ausbildung, also er hat ja während der Ausbildung schon mit Markus Hoppes Garagenbräu begonnen. 2010, 2009 hat er die Ausbildung begonnen. Und dann zwei Tage nach dem Ende seiner Ausbildung ist er dann tatsächlich in Flieger und ab nach Mauritius und hat da 14 Monate lang eine Brauerei mit aufgebaut, hat da 30 verschiedene Biere tagtäglich gebraut und hat so natürlich auch ganz viel Wissen angeeignet und ja, hat sich in dem Gebiet zum Experten entwickelt.
Und weißt du bei Markus, wie das gekommen ist, dass er sich überhaupt so für diese Craft-Bier-Geschichte interessiert hat? Weil er hat ja ganz klassisch Brauer und Melzer gelernt.
Genau,
ja. Und da gibt es ja auch sehr viele, die das machen und die dann eigentlich ein Leben lang glücklich damit sind, dass sie ein helles, ein Weizen und ein dunkles brauen. So weißt, und er war ja sehr früh schon dran. Also so ja. 2009 in Deutschland muss man noch nicht unbedingt mit Craft-Bier in Berührung gekommen sein. Weißt du, wie da sein Moment war?
Du, ich glaube, also es war eben bei mir auch im Studium so, dass man sich natürlich daheim sehr viel ausprobiert.
Ja.
Man schaut, was ist möglich, was für Rezepte findet man im Internet.
Ja.
Und verkostet, probiert, braut und testet natürlich ganz viel. Mhm. Aber was dann wirklich der entscheidende Moment war, dass er sagt, jetzt möchte ich mit diesen Bieren weitermachen, da müsstest du, glaube ich, selber nochmal fragen.
Da muss ich noch eine Mail schreiben.
Wann war der Erweckungsmoment? Wann war dein Erweckungsmoment?
Boah, bei mir war es, glaube ich, schwierig. Ich war natürlich immer ein großer Biertrinker, was man in Bayern...
Das ist ja so, in Bayern ist das ja, klar, also genetisch vorgelegt.
Genau, Biertrinken und Sportfans sind so die Grundvoraussetzungen. Und als ich dann nach dem Abi in Australien war, für einige Zeit bin ich aber immer mehr mit dem Craft Beer in Kontakt gekommen.
Mhm.
Du hattest natürlich in Sydney, du hattest in der ganzen Route, in der ich in Australien unterwegs war, immer wieder kleine Brauereien, die sich da diesem Craft Beer schon verschrieben haben.
Ja.
Das war für mich eine ganz neue Erfahrung und fand ich super spannend. Und das war dann auch ich weiß nicht, ob es der ausschlaggebende Grund war, aber einer der Gründe, wieso ich dann nach Australien gesagt habe, hey, jetzt möchte ich in der Richtung weitermachen.
Mhm.
Und bin dann aufs Studium gestoßen und ja, habe mich dann Richtung Freising bewegt.
Alles klar.
Genau.
Hast du schon mal bereut?
Ich glaube, ich wäre besser mit der Ausbildung und dem Meister gefahren, weil ich ja doch dann gezwungenermaßen etwas konsequenter gewesen wäre.
Ja.
Aber das Studium hat etwas länger gedauert, dafür unglaublich viel Spaß gemacht und habe so dann natürlich auch durch die unterschiedlichen Praktikas und Werkstudentenjobs super Erfahrungen gemacht, die ich jetzt nicht missen möchte.
Ja, wir haben im Vorgespräch schon angedeutet, das Studium, mir ist das ja sehr sympathisch. Ich finde es ja immer verblüffend, wie jung Leute heutzutage sind, wenn sie mit dem Studium durch sind, weil dieses Studium so wahnsinnig schnell abgeht. Das ist in unserer Generation, war das noch gar nicht so ungewöhnlich, einen Tick länger zu studieren.
Ja, vor allem auch viel unorganisierter, ne?
Ja, das also ist so heute schon alles sehr straighter. Bist du ein gut organisierter Mensch?
Mittlerweile ja, würde ich behaupten, weil man ja doch in dem kleinen Unternehmen, den wir ja jetzt hier angehören, man muss sich selber organisieren. Man hat jetzt niemanden, der sagt, hey, mach heute das und das, sondern der Markus gibt mir der freie Hand in meinem Schaffen. Dementsprechend möchte ich ihn auch hier enttäuschen und versuche meinen Tag möglichst effizient zu planen und mich da komplett selber zu organisieren. Und auf kurz oder lang wird man da einfach besser.
Muss man besser werden.
Ja.
Vertrieb, erzähl mal.
Ja, ganz neue Erfahrung auch für mich. Bin ja erst seit also 2019, bin ich da ja auch erst wirklich dafür verantwortlich. Da hat sich der Markus dann immer weiter auf die Geschäftsführerposition konzentriert, ist in der Brauerei stark eingebunden und jetzt bin ich eben der Mann, der den Außendienst organisiert, der aber auch den kompletten Vertrieb macht, egal ob es jetzt Gastronomie, Handel oder wenn es um Vereine geht, bin ich da der Ansprechpartner und muss mich da auch erstmal einfinden, muss mich da auch gegebenenfalls weiterbilden, beziehungsweise habe ich da schon einige Informationen und Wissen angesammelt und versuche mich da jetzt im Vertrieb zu positionieren.
Wie viele seid ihr da jetzt insgesamt im Team?
Wir haben jetzt Markus natürlich. Und ich bin eben von Praktikant über freiberuflich jetzt zum ersten festen Mitarbeiter gewachsen. Genau.
Also der Erste, der auch Geld kriegt.
Der Erste, nicht Blutsverwandte. Ja.
Man muss, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, ich weiß es nicht genau, aber es könnte tatsächlich sogar sein, dass ich der Erste war, der überhaupt Geld verdient hat mit Hoppebräu, weil sich der Markus ganz lange ja über seinen eigentlichen Job als Braumeister finanziert hat und alles, was an Geld Hoppebräu, beziehungsweise davor ja Markus Hoppes Garagenbräu eingebracht hat, wurde sofort wieder reinvestiert. Ja. Und ich als Praktikant war eventuell sogar der Erste, der überhaupt Geld bezogen hat. Oder beziehungsweise dürfte sich das knapp überschneiden, weil der Markus sich zum ersten Mal ein Gehalt ausgezahlt hat. Und ja, das ist natürlich jetzt so gewachsen.
Ja.
Und mittlerweile sind wir nicht nur noch zu zweit, sondern haben mit dem Bau der Brauerei die Gastro mit dabei, in der wir 7 Festangestellte haben und 10 Teil- oder Teilzeitkräfte, im Sommer sogar 15 mit dem Biergarten, und haben in der Brauerei natürlich noch die mittlerweile Frau von Markus. Mhm. Die haben letztes Jahr im August geheiratet, die uns auch Teilzeit im Büro unterstützt und haben 3 Azubis mit dabei.
Wahnsinn.
Das ist ein tierisches Wachstum, oder?
Das ist ein wahnsinniges Wachstum. Da gab es dann auch einen Zuschuss vom Freistaat für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Mhm. Die haben uns natürlich auch unter die Arme gegriffen beim Bau der Brauerei.
Die ja relativ neu ist noch. Die gibt es erst seit letztem Jahr im Sommer, ne? Glaube ich.
Wir haben letztes Jahr 2019, 2018 ging das Ganze los.
Okay.
Mhm. Da wurde im Frühjahr der Grund gekauft vom Eigenkapital von Hoppebräu. Mhm. Und dann war dann auch relativ zeitnah der Spatenstich. Mhm. Und bis Ende des Jahres war das Ganze dann auch fertig und wir konnten die ersten Sude brauen.
Okay.
Das ging reibungslos. Wir haben perfekt kalkuliert. Auch ein großer Dank an Rolek und unseren Architekten, die da wirklich ganz tolle Leistung gebracht haben. Und war alles super.
Da cool.
Was war der erste Sud?
Der erste Sud?
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage. Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass der erste Sud am 7. November gebraut wurde. Mhm. Aber was es tatsächlich war, bin ich jetzt überfragt.
Ihr habt aber auch schon direkt danach schon wieder erweitern müssen, habe ich gelesen. Ne? Also so die noch neue Tanks dazu bekommen oder sowas. Ne?
Ja, da ging es dann relativ schnell. Wir haben dann eben auch mit Hell und Weißbier sind die Zahlen schnell nach oben gegangen, was wir so nicht erwartet hätten. Und es ist Markus und, glaube ich, jedem bei uns im Unternehmen sehr wichtig, dass wir die Qualität von unseren Bieren immer möglichst hoch halten. Und das ist auch der Grund, wieso wir unser Helles einfach maximal lagern. Mhm. Und das dauert.
Ja.
Und das hat uns dann auch ein bisschen in der Sudplanung durcheinander geworfen. Und so mussten jetzt die ersten Tanks schon etwas früher
alles klar
eingekauft und installiert werden. Dafür haben wir jetzt aber über mehr Kapazität und können unser Helles auch wirklich die Zeit geben, die es benötigt.
Super.
Das ist euer Schlachtschiff, das Helle?
Unser Helles ist natürlich eins der stärksten Biere, die wir haben. Aber wenn man das Ganze, wenn man alle Biere anschaut, sind wir bei den Craft-Bieren, sind alle sehr stark. Mhm. Und bei den Klassikern ist natürlich unser Helles das stärkste. Mhm. Nebenher haben wir noch das Weißbier. Mhm. Und dann gibt es zu den 4 Jahreszeiten gibt's dann immer noch Spezial
Alles klar. Birge. Ja, wir haben die alle hier vor uns stehen, deswegen,
das ist das, was
deswegen,
so klimpert,
deswegen klappert es nebenbei.
Genau.
Ein bisschen. Kurze Frage. Ihr habt die klassische Linie ist ja halt in der klassischen Halbliterflasche.
Ja.
Die Craftigen setzen sich ab durch diese spezielle Flasche. Warum habt ihr die gerade gewählt? Die ist immer so, die wird man immer wieder nicht los, so pfandmäßig, zumindest in Norddeutschland. Also hier hat man die ja gelegentlich in der Hand, weil man einen Riedenburger gekauft hat oder so im Biomarkt sozusagen, ja, ja. So. Und dann steht man damit und denkt, oh verdammt, ich muss sie wieder in den Biomarkt zurückbringen, sonst werde ich sie gar nicht los.
Ja, auf der einen Seite, klar, die Euroflasche, die wir für die Klassiker verwenden, das ist die Bierflasche in Bayern.
Ja. Ja,
da hast du ein, darf ich das sagen, Tegernseer, Augustiner.
Ja, klar.
Das sind die klassischen oder die Biere, die man eben auch international gut kennt in dieser Flasche. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich eine, oder füllen wir ab, haben davor auch gebraut in Grafing bei Wildbräu. Und da waren diese zwei Flaschenformen schon gängig.
Ah, okay.
Und dementsprechend haben wir uns auch auf die weiterhin konzentriert.
Alles
und
klar.
Persönlich finde ich das auch eine super. Auch die Gourmetflasche, die wir für die Craftbiere verwenden, ist super.
Die heißt also Gourmetflasche, siehst du, das wusste ich gar nicht. So verschiedene Sachen.
Und wieder was dazu gelernt.
Steini und Longneck und so weiter hat man ja mittlerweile.
Das war letztes Jahr ein Riesenthema, die Pfandproblematik, weil diese Flaschendiversität natürlich für Probleme sorgt am Pfandmarkt.
Ja, das sind ja, ist ja die Pfandthematik ist ja immer noch sehr gerade groß in den Medien, glaube ich auch. Und es gibt ja viele Diskussionen. Soll das Ganze teurer werden? Wie schaut das Ganze aus mit den Individualflaschen, die ja jetzt auch immer mehr auf dem Vormarsch sind? Ja, schwierig.
Und wie stellt ihr euch da auf? Ist es bei euch eh hauptsächlich so regional aufgestellt, dass ihr sagt, gut, das ist jetzt vielleicht gar nicht unsere Thematik?
Ich glaube, das Pfandsystem, das geht ja alle was an. Aber da, dass wir sehr klassische Flaschen haben und natürlich der Fokus auf unsere Region liegt, haben wir mit den Flaschen so gut wie keine Probleme. Und auch unsere Kästen kommen zu großen Teilen wieder zurück.
Ach, super.
Und da sind wir, ja, glaube ich, haben wir einen großen Vorteil gegenüber anderen, die weiträumiger, großflächiger ihren Vertrieb aufstellen, die da einfach mehr Probleme haben. Hingegen haben wir ganz viele Fans, die uns immer wieder tolle Bilder schicken, was sie mit unseren Kästen alles bauen, ob es jetzt Pools sind, Betten oder ganze Sofas. Super, gerne, also soll jetzt
Upcycling Challenge werden. Also ihr dürft die Kästen auch gerne wieder zurückbringen, aber ihr dürft sie auch wieder verwenden, um irgendwas zu basteln.
Genau. Danke.
Um das mal, ich kürze das mal ab für dich sozusagen. Okay, du sagst, bereut hast es nicht. So, Vertrieb so ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Und es ist ja tatsächlich auch eine Schlüsselfunktion in so einem Betrieb, muss man sagen. Es gibt durchaus Menschen, die sagen, Vertrieb, das haben wir alle viel zu kurz gedacht. Unter anderem Alexander Himburg von dem Braukeller.
Braukunstkeller,
ja. Danke, es fiel mir gerade nicht ein. Der in einem Interview gesagt hat, Craft Beer ist Schachmatt, wir haben riesen Fehler gemacht. Und einer war mit Sicherheit, dass wir solche Sachen wie Vertrieb gar nicht gedacht haben. Wenn da jeder für sich alleine werkelt und durch die Gegend fährt und seine Bierkisten da ausfährt. Wie erlebst du das jetzt gerade so in den Anfängen?
Es ist, glaube ich, bei uns nochmal eine spezielle Situation. Wir sind ja wir haben Großhändler mit dabei, wir sind aber auf die Region beschränkt, größtenteils. Also wir wollen in der Region stark sein und haben dadurch auch die Möglichkeiten, in jedem Markt, in dem wir unser Bier verkaufen, persönlich vorstellig zu sein. Und auch die Möglichkeit, jetzt mit einem eigenen Biersommelier, den wir an der Hand haben, in die Märkte zu gehen, Verkostungen zu machen und so auch die Kunden. Egal, ob es jetzt in München ist, in Rosenheim oder in Garmisch, haben wir die Möglichkeit, hier die Leute direkt abzufangen und mit Hoppebräu zu konfrontieren.
Ja.
Und dadurch haben wir eine ganz andere Kundenbindung. Du hast nicht dieses Problem, dass das ohne Kommentar in irgendwelchen Regalen steht, sondern jeder Getränkemarkt, jeder kleine Fachhandel oder jeder Kiosk, in dem wir in dem unser Bier steht, kennt uns. Mhm. Ja? Und dann heißt es natürlich auch, hey, neues Bier, probier doch mal Hoppeboy.
Ja.
Und so sind wir, glaube ich, also dieser Negativtrend in Sachen Craft Beer geht aktuell noch sehr gut an uns vorbei.
Ja, ihr habt natürlich den rund um den Schornstein-Vorteil sozusagen, ne?
Genau.
Bei euch. Ja. Also das ist natürlich schon gut. Wenn man, das ist ja enormer Ausschlag, den ihr da habt an Bier.
Habt ihr die 4000 Hektoliter 2019 erreicht? Das war eine angepeilte Zahl, die ich gefunden habe.
Ja. Also wir sind laut Businessplan waren 3000 Hektoliter geplant. Mhm. Wir haben jetzt gute 3800 geschafft. Mhm. Und wollen aber dieses Jahr, 2020, auf 5000 erhöhen. Mhm. Und sind da jetzt eben auch voll dabei. Und das wären dann 1000 Hektoliter über dem Ziel vom Businessplan. Und ja, besser, schöner kann es nicht laufen.
Ja, nehmt ihr diesen Need auch so wahr im Markt? Also ist da wirklich so ein Bedürfnis nach mehr Bier, wo der Biermarkt ja an sich rückläufig ist, ne?
Ich glaube, niemand steht im Supermarkt und denkt sich, Mann, jetzt hätte ich aber gern noch eine neue Biersorte.
Ja, danke. Ja. Das hier ist ja Mangel überall, genau.
Ja, haben wir einfach kein gescheites Bier in Bayern. Nein, es gibt natürlich die Biere, die wir haben in Bayern, die sind ja wahnsinnig gut. Also ja. Es gibt, glaube ich, ich kann mich über kein Bier beschweren. Und auch die kleinen Craft-Biere, die jetzt überall, auch in München, sehr stark wachsen, sind ja alles super geile Biere. Und unser Vorteil ist vielleicht einfach die Regionalität, die Transparenz, dass wir auch eben auf die Qualität schauen, dass wir schauen, welche Rohstoffe beziehen wir und auch die Möglichkeit haben, das so zu kommunizieren. Mhm. Und dadurch ist auch wir stechen einfach ein bisschen raus. Die Leute können sich mit unserem Bier identifizieren und dadurch wächst das Ganze. Mhm. Weil, glaube ich, der Trend aktuell da ist, weg von den großen, die ich jetzt hier auch nicht schlecht machen möchte, weil das ja auch tolle Biere sind.
Ja klar, auf jeden Fall.
Aber der regionale Anspruch, diese Identifikation mit der Region, wird immer stärker.
Ja, ja.
Und ja.
Im Laden kostet so ein Vogel oder so ein Vogel Wheat um die 2,29 oder ich sag
je
mal, wenn
nachdem,
ich jetzt,
wie
je
man,
nachdem,
wo man ist,
2,29 bis 2,49, so in diesem Schnitt habe ich es gefunden, jetzt in den gängigen Online-Stores.
Wäre die, tatsächlich 1,89.
Okay, und wenn ich es bei euch hole, vor Ort?
1,89.
Genau. Was kostet ein helles, halber Liter?
Beim Hell sind wir, also unsere Kastenpreise bei allen Klassikern liegt bei 22,50. Mhm. Und dementsprechend sind wir jetzt bei der Flasche etwas hochpreisiger mit 1,19 €.
Ja.
Das ist ja immer noch für ein handgemachtes Bier ein echt fairer Preis, ne?
Ja, aber das ist, wie du sagst, das ist ein fairer Preis. Ja. Das ist ein fairer Preis für unsere Bauern, das ist ein fairer Preis für uns und das ist ein fairer Preis für den Endkonsumenten, beziehungsweise habe ich ja jetzt den Handel übersprungen. Ja. Also jeder verdient was, am Schluss ist es für unsere Kunden nicht zu teuer, aber es funktioniert für jeden. Liegt aber auch eben daran, dass wir eine eigene Brauerei haben. Mhm. Eine tolle Brauerei. Und ja, uns einfach weiß, funktionieren. Und jeder schaut, dass es passt. Wir gehen möglichst wenig Umwege und wollen das Bier so frisch wie nur möglich an den Mann bringen.
Mhm. Ja, das ist das stellten wir ja fest, als wir bei den Wittorfern waren vor ein paar Wochen, die halt ja auch ihre in ihrem Online-Store die Dose für 2,50 € verkaufen. Ja, ja. Und was natürlich wirklich für so ein New England IPA ja ein knaller Preis ist, muss man ja einfach mal sagen. Absolut. Also dafür bezahle ich im Laden dann 5 €. Ja. So, und die sagten eben nicht genau dasselbe wie du, die sagten eben halt auch, wir haben das ja durchgerechnet, wir haben eine eigene Brauerei, wir können das so anbieten. Also genau. Warum sollen wir dafür mehr nehmen?
Ja.
So. Also, weil das sind ja wirklich super Preise, muss man ja einfach mal sagen. Da können wir ja noch eins mehr trinken.
Siehst du, und so können wir vielleicht, das ist dann auch die Lösung, wie dieser Ausstoß, die große Expansion im Ausstoß oder die große Steigerung zu erklären ist.
Das ist klar.
Es läuft auch ein bisschen über den fairen Preis.
Ja, das ist, darauf wird man, langfristig sollen die Leute ja auch immer mehr von unserem Bier trinken und nicht nur Flaschen. Mhm. Und da ist ein fairer Preis ganz wichtig.
Ja. Und dafür braucht man aber die Brauerei.
Dazu braucht man ganz
klar. Was machen dann aber diese ganzen Gypsy Brewer?
Das ist eine sehr gute Frage.
Naja, sie müssen halt einfach mehr Geld dafür nehmen, weil sie mehr zahlen müssen. Sie haben natürlich nicht den Apparat einer Brauerei an der Backe, sage ich jetzt mal im negativen Sinne. Ja. Aber sie haben natürlich auch höhere Kosten, weil es natürlich teurer ist, wenn du irgendwas in Auftrag gibst, als wenn du selber machen kannst.
Korrekt.
So, und ich glaube, du hast von dem Alexander Himburg-Interview ja auch noch erzählt, dass eins der Probleme, über die er spricht, ist tatsächlich auch die Hochpreisigkeit, ne?
Ja.
Dass sich da auch so teilweise eben durchgesetzt hat, dass man irgendwo für 0,25 irgendwie 6-7 Euro zahlt für irgendein Bier und mit dem ist man ja teilweise nicht mal glücklich.
Das ist ja noch schwankende Qualität.
Schwankende Qualität, genau. Und
hochpreisigen Biere, ja.
Und wir haben das teilweise auch schon gehabt, wenn wir mal bei irgendwelchen Spezialevents waren und dann hat jeder 30 Euro auf der Uhr gehabt letztendlich und eigentlich war da ein Bier dabei, was man wirklich mochte. Also klar, ist natürlich dann auch die Frage der eigenen Auswahl, hat man vielleicht an dem Abend auch schlecht ausgewählt, so. Aber trotzdem ist es schon ein komisches, Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man irgendwo rausgeht, hat für ein Lebensmittel 30 Euro gezahlt und ist nicht richtig glücklich.
Kann passieren, muss ja nicht.
Kann passieren, muss nicht, natürlich. So.
Aber das ist, glaube ich, auch das Einzige, was einen Preis nicht rechtfertigt.
Ja.
Wenn man am Schluss nicht zufrieden ist.
Ja.
Bei uns ist das Schöne eigentlich jetzt auch bei mir im Vertrieb. Mit dem Preis habe ich nie Probleme.
Mhm.
Weil auf der einen Seite reagieren viele wie ihr, dass sie sagen, wow, der Preis ist super.
Mhm. Wir sind ja ganz andere gewohnt. Das ist
Aber jetzt auch mal, wenn man nach Bayern schaut, ist es ja doch relativ teuer.
Ja.
Ja, 22, also über 20 Euro für einen Kasten Bier ist bei den meisten schon so wow.
Ja.
Aber auch wenn sie es kaufen, sind sie danach nicht enttäuscht, weil alle unsere Biere ja bierstil-spezifisch einfach super sind. Das, wir haben ja letztes Jahr auch zum ersten Mal bei einigen Preisen mitgemacht und haben da ja auch gleich hier beim Meininger Gold für das Helle geholt, Silber für Oloroso und Vogel. Und das Vogelwild wurde ja dann tatsächlich noch bei den European Beer Stars auch nochmal mit Silber belohnt.
Und super Ausbeuter, ne?
Ja, so kann man sehr zufrieden sein. Und das bestärkt uns eigentlich wieder in dem, dass die Biere passen. Und ich glaube, niemand, der sich das Bier kauft, sagt danach, boah, jetzt bin ich aber enttäuscht.
Mhm.
Und auch wenn jetzt ein Bier vielleicht mal 4, 5, 6 Euro kostet, du danach aber glücklich bist und sagst, geil, das war's wert.
Absolut, das ist genau das, was ich meine. Wenn du rausgehst und bist dann wirklich, hast einen super Abend gehabt, dann finde ich das auch völlig in Ordnung.
Mhm.
Als wenn du irgendwie eben halt 3 dabei hattest, wo du dachtest, also 3 von 4, wo du dachtest, ach Gottchen, irgendwie maximal spannend. So, ne? Was ich hier gerade sehe, was ich interessant finde, weil auch der Markus ja immer sagt, man kann alles im Rahmen des Reinheitsgebots machen. Nun habt ihr New England Pale Ale und da ist natürlich Hafer mit drin.
Ja, du, das ist ja, wenn man sich das Reinheitsgebot anschaut, ist es ja auch keine Problematik, Hafer zu verwenden.
Ist das so tatsächlich? Ja. Ich dachte eigentlich Gerstenmalz nur.
Wenn wir jetzt natürlich auf 1516 zurückgehen, dann sind wir beschränkt auf reines Gerstenmalz.
Ja.
Wenn wir aber mit dem aktuellen Reinheitsgebot arbeiten, so wie die Gesetzgebung das aktuell vorgibt, sind wir mit Hafermalz.
Hafer dürft ihr auch, alles klar.
Ja.
Alles gut.
Genau, aber ansonsten, ganz klar, wir sind in Bayern. Das schaut da alles noch etwas strenger aus wie hier in Hamburg. Und drum beschränken wir uns auf vermälztes Getreide, Hopfen und Wasser. Hefe natürlich noch mit dabei.
Achso, siehst du, dann habe ich tatsächlich, es ist Hafermalz tatsächlich. Alles klar, es sind keine Haferflocken, es ist Hafermalz. Alles klar, genau. Hab ich nicht genau gelesen.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ja.
Das heißt, ihr plant da auch nicht Sondersude mit Sondergenehmigungen oder beziehungsweise nach Belgien oder whatever, irgendwelche Umwege zu fahren, Kollaborationen hier im Norden für irgendwelche, wo man ja leichter Sondergenehmigungen kriegt. Ihr kriegt ja nicht mal eine. Also irgendwie so in diesem Sinne.
Wir haben ja unsere 5 klassischen Craft-Biere, die ja auch für den bayerischen Gaumen angedacht sind, da auch sehr auf sehr viel Verwunderung stoßen, dass man doch sowas brauen kann, weil der bayerische Gaumen ja doch sehr hell und Weißbier verwöhnt ist.
Ja.
Und wir haben aber natürlich auch für die Leute, die mal was Gescheites wollen oder was extra.
Was anderes.
Genau, was anderes, haben wir natürlich auch immer Collabs.
Ja.
Und da haben wir dieses Jahr echt super Sachen. Kommt jetzt Ende April, haben wir ein Kettle Sour, also ein Tart IPA, mit einer katalonischen Brauerei, die Hopsters. Mhm. Da auch wieder der Bezug. Die Frau vom, oder Freundin vom Braumeister kommt aus Miesbach. So auch wieder der persönliche Kontakt. Und so ist das Ganze entstanden. Hm. Und jetzt dann, wenn wir auch natürlich hier in Hamburg sind, habe ich mit Olli von Sudden Death einen kleinen Collaboration Suit geplant für dieses Jahr im Herbst.
Ah ja. Ja, hier haben wir einen stehen mit Birol, ne?
Das ist genau.
Genau, der Hammer Time 2.0.
Genau. Also auch ihr findet eure Wege, jenseits des Reinheitsgebots nochmal das eine oder andere platzieren zu können.
Ja klar, wenn man ins Ausland geht, ist man dann natürlich nochmal ein bisschen freier. Man möchte sich auch ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Und es ist aber immer ganz wichtig, dass das Ganze auf einer freundschaftlichen Basis basiert. Auch hier mit Birol, eben auch der Christoph ein ganz langer Freund von Markus. Markus hat früher ja bei Birol gebraut.
Mhm.
Und ja, daher auch das Hammer Time jetzt zum zweiten Mal und voller Erfolg.
Super.
Also ja, einfach ein Bier für eine Hammerzeit.
Ja. Und ich sehe hier die Wiede?
Ja.
Wiede Henna. Ja, ich freue mich immer, ob ich das richtig ausspreche, das Bayerische. Ne?
Bayerisch.
Was ja vom Alkoholgehalt mit 4,1 ein bisschen niedriger ist. Man sagt ja, einer der Wachse, Bier wird weniger getrunken, alkoholfreies Bier steigt. Ihr habt damit eins, das ein bisschen geringer ist vom Alkoholvolumen. Plant ihr da noch geringer zu gehen, vielleicht auch was Alkoholfreies zu machen?
Ja, also so viel sei verraten. Im Sommer diesen Jahres kommt was Spezielles. Und wir planen natürlich auch, alkoholfreie Biere zu machen.
Mhm.
Da müssen wir aber noch weiter ein bisschen noch ein bisschen weiter die Rezepte verfeinern, weil wir natürlich, es soll kein alkoholfreier Abklatsch von einem Bier in unserem Portfolio sein, sondern es soll ein Bier sein, das alleine gut dasteht und auch geschmacklich so interessant ist, dass sich jemand wirklich zweimal überlegt, trinke ich jetzt normales Bier oder trinke ich dieses alkoholfreie Bier, weil es mir einfach richtig gut schmeckt.
Ja.
Und genau.
Da. Wie viele Sude muss man dafür brauen?
Du, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch für unser Helles haben wir insgesamt 5 Testsude gemacht und haben eben ganz viele Leute verkosten lassen, haben diese Erfahrungswerte, diese.
Es waren aber jetzt nicht nur Familienmitglieder.
Nein. Das auch wenn die Familie dann groß ist und da natürlich auch sehr viele mitgeholfen haben, haben wir.
Stimmt, so ein paar Kirchen vor, ein Drittel davon ist irgendwie.
Ganz so schlimm ist es nicht. Aber es wurde natürlich im Barkirchner Dorffest zum ersten Mal ausgeschenkt, der Testzug. Und da haben alle fleißig mitverkostet. Und da haben wir einfach ganz viele Testzüge gemacht, um dann mit der ganzen Gemeinschaft auf ein super Bier zu kommen. Hingegen beim Weißbier hat der erste Sud einfach schon so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, scheißegal, so kommt es auf den Markt.
Okay.
Ja. Und genau.
Beim Alkoholfreien?
Da sind wir jetzt noch in der internen Testphase. Aber so viel sei gesagt, seid gespannt, es wird super.
Was macht dann so ein gutes Alkoholfreies aus deiner Sicht?
Das ist, also ganz persönlich, finde ich, sind ganz viele, was ich eben auch schon gesagt habe, viele alkoholfreie Biere sind ein Abklatsch vom eigentlichen Bier. Hm. Du hast eine Brauerei hat ein Weißbier und hat ein alkoholfreies Weißbier. Ja. Aber meistens ist natürlich das Alkoholfreie nur eine Alternative zum normalen Bier, weil krankheitsbedingt, ich muss fahren oder aus anderen Gründen darf ich keinen Alkohol trinken. Und darum gehen wir dahin, dass wir sagen, wir haben ein eigenständiges Bier mit vollem Geschmack, aber ohne Alkohol.
Hm.
Also, dass dieses ohne Alkohol nicht im Vordergrund steht,
weswegen
man es bestellt oder kauft, sondern eine Nebenerscheinung ist.
Mhm.
Und man das Bier primär für den Geschmack, für den Genuss kauft.
Könntest du dir vorstellen, dass in Deutschland, oder gehen wir noch weiter, dass in Bayern eine Bar mit nur alkoholfreiem Bier, wie es Brewdog jetzt in London gemacht hat, funktionieren könnte?
Boah, da bin ich jetzt überfragt. Aber es wäre natürlich interessant, aber ich glaube, der Alkoholkonsum ist bei uns so fest verankert, dass es, glaube ich, schwierig wird. Aber
also spürt ihr bei eurer Kundschaft nicht, dass der Wunsch nach leichteren Bieren oder
ist definitiv
weniger
da.
Gehaltvollen Bieren da ist? Doch, der ist
ja.
Da.
Hm. Aber wir haben natürlich auch Alkohol am Hahn. Das ist, ja, ist, glaube ich, noch niemand gegangen, nur weil wir kein eigenes alkoholfreies Bier haben.
Das heißt, ihr hofft, es kommen noch mehr, weil ihr dann ein alkoholfreies Bier...
Ja, ist natürlich auch für einen selber schön, weil man ja doch aktuell... Wasser ist halt dann doch etwas langweilig, aber man möchte auch nicht jeden Tag Alkohol trinken. Man möchte auch als gutes Vorbild für die Azubis vorangehen. Und ja, da beschränkt man sich natürlich auf wenige Tage die Woche.
Wie viele Tage die Woche trinkst du?
Ich versuche nicht mehr als 3 Tage die Woche Alkohol zu trinken. Ist natürlich schwierig, wenn man schon am Dienstag nach Hamburg fährt.
Und auch hier ist purer Mangel.
Ja, aber wie ist es denn, wenn ich auch eine Frage stellen darf?
Na klar. Klar.
Man ist ja, wir sind ja doch, wie du schon gesagt hast, unsere Namen, Wuidehähne, Wuidehund, Vogelwuid, Fuchsteufelswuid, sind doch sehr regional. Man konzentriert sich auf die bayerische Sprache. Und wie kommt denn Hoppebräu in Hamburg an? Wie ist denn da die... Was sagt ihr denn persönlich oder was hattet ihr davor im Kopf, bevor ich euch angeschrieben habe?
Also wir haben den Markus und seine Mutter tatsächlich kennengelernt auf einem von den Craft-Bier-Tagen, bevor wir den Podcast gemacht haben, glaube ich schon. War wahrscheinlich Sommer 2017 oder so.
Das war kurz vor dem Start.
Kurz davor. Haben uns mit beiden unterhalten, fanden das auch total nett. Ich finde tatsächlich, das hat für mich auf einer Karte einen Wiedererkennungswert, einen positiven Wiedererkennungswert. Ja. Also das heißt auch, ich war neulich in München im Frisches Bier und habe da auch ein Vogelwuid getrunken. Und aber das ist auch, weil bei den vielen Sachen auf der Karte irgendwie, ach Mensch, das gibt's hier vom Fass, ist ja super. Also das hat für mich eher einen positiven Wiedererkennungswert.
Weil man es auch verankern kann, ne?
Ja. Also auf jeden Fall würde ich eher eine Wuidsau bestellen als eine wilde Sau. Sagen wir es mal so. Das ist für uns ein bisschen niedlicher einfach vom Klang her, würde ich sagen.
Okay. Ich weiß nicht, ob jetzt niedlich und Brauerei.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Irgendwie ja. Das klingt so, also sagen wir mal, so Dialekte haben ja eher was, ja, niedlich ist vielleicht das falsche
ehrlich.
Wort. Was Ehrliches oder was positiv besetzt Nettes. Sowas.
So, was Authentisches.
Was Authentisches, was Nettes. Und deswegen würde ich, glaube ich, genau, niedlich ist das falsche Wort. Das
ich glaube, negativ. Das trifft ja auch gerade den Zeitgeist.
Ja.
Dass du mehr in die Regionalrichtung gehst und vielleicht auch regionale Bierstile mehr zelebrierst, diese Regionalnote beim Bier mitnimmst und nicht nur fremde Bierstile adaptierst, sondern auch wieder eigene Sachen dann vielleicht kreativ hervorbringst.
Das haben wir eben auch. Klar, der Fokus ist da auf die Regionalität, aber manchmal spricht man natürlich doch darüber, ob es vielleicht national vielleicht etwas
zu bayerisch
negativ behaftet ist. Klar, Bayern, es ist halt dann doch schon sehr, eben wie du sagst, regional behaftet. Und man merkt es auch so, dass in Berlin, Hamburg, wo man unterwegs ist, wenn man über München, Bayern spricht, hat man ja doch eher dann vielleicht einen Tillmann, ein Crew Republic, Munich Brew Mafia, wen es alles gibt. Kann ich alle aufzählen.
Liegt aber schon an dem München-Ding, dass man eher dass München so ein bisschen stärker im Vordergrund steht.
Ja, dass man doch da die als größere, als internationalere Brauereien wahrnimmt und Hoppebräu, mei, das sind halt die aus dem Oberland.
Vielleicht muss das einfach noch wachsen. Tatsächlich.
Aber ich dachte, das ist ja auch das, womit ihr spielt. Ihr wollt ja auch den Schornsteinverkauf. Oder wollt ihr jetzt als international gesehen werden?
Nein, aber man hat nur Angst, dass es negativ behaftet rüberkommt.
Und kleingeistig.
Ja, so ein bisschen, ja.
Weil die Bierwelt ist ja glücklicherweise eine große internationale, ne?
Ja, ja.
Ja.
Nein, aber wenn ihr sagt, ihr habt auch positive...
Also tatsächlich eher positiv. Und jetzt sind wir schon wieder bei den Wittorfern, aber die benennen ihre Biere ja tatsächlich auch nach so norddeutschen Sachen. so schwarz.
Unter anderem nach der Vorwahl.
Kladderadatsch und irgendwie, was es da gibt.
04321.
Kladderadatsch gibt es, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches da gerade gesehen. Es gibt irgendwie auf jeden Fall, haben sie so klassisch norddeutsche Namen und das funktioniert ja auch.
Ja.
So,
ja.
Also klar, die Frage ist, wenn du wirklich, und da haben natürlich irgendwie Sudden Death gleich in eine ganz andere Richtung gedacht. Die haben halt einen internationalen Namen. Die Biere haben internationale Namen. Da ist es natürlich durchaus einfacher, das auch irgendwo zu verkaufen, wo die Leute vielleicht nicht mal Englisch sprechen. So, da stelle ich mir in Spanien die Wuiza auch schon schwieriger vor oder so. Das fängt ja schon mit dem Umlaut an, der auf keiner Tastatur drauf ist bei dem Hoppeboy.
Vielleicht muss man sich dann auch vertriebstechnische Frage irgendwann entscheiden, wohin man dann möchte.
Ja.
Gab es da am Anfang eine Strategie bei den Namen, dass ihr euch da wirklich hingesetzt habt oder Markus damals am Anfang und sein Team so und so möchten wir, da möchten wir hin, so heißen wir, oder ist das was organisch gewachsen ist über die Jahre?
Du, dieses die Geschichte hat der Markus auch, glaube ich, schon viele Male erzählt, wie das mit Vogelwuid losging. Mhm. Und dieser Name wurde dann eben auch an die Laura weitergegeben, unsere Designerin, die dann hier ein ganzes Paket mit Markus zusammen aufgestellt hat.
Ja.
Genauso haben wir auch, als wir mit Hell und Weißbier angefangen haben, gleich eine komplette Schiene für alle Biere erstellt, dass das einfach harmonisch schön zusammenpasst. Und so ist man halt auf die Namen gekommen, die ja super interessant und auch schön klingen. Wir haben das Ganze noch nicht fertig gedacht, weil jetzt haben wir fünf super Namen. Wir würden aber gerne das Sixpack voll machen. Und jetzt gehen uns nur leider die wüden Tiere ein bisschen aus hier in Bayern. Also falls jemand eine tolle Idee hat, gerne an uns weiterleiten.
Was kriegt er denn als Belohnung, wenn die Idee genommen wird?
Oh, dann gibt es natürlich einen Kasten von dem neuen Bier.
Ah, siehst du.
Sehr gut.
Das könnte für den einen oder anderen durchaus eine Belohnung sein.
Ja, ja. Nein, von dem her, wir haben, ich glaube, die Etiketten sind schön bunt, sie funktionieren sehr gut. Ich finde sie auch nach 5 Jahren immer noch sehr ansprechend. Und man versucht sich natürlich auch, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, die Etiketten haben sich über die Jahre auch ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Und auch die Biere haben sich natürlich, entwickeln sich stetig weiter. Man probiert neue Hopfensorten. Wir versuchen natürlich auch, den Hopfen komplett aus Bayern zu beziehen. Genauso wie alle Rohstoffe. Möglichst nah um den Schornstein rum wachsen sollen und produziert werden sollen. Und ja, so schauen wir immer weiter nach vorne. Jetzt natürlich auch der deutsche Amarillo, der ja jetzt, den wir über die HVG jetzt beziehen, der auch in unserem Tart IPA zum ersten Mal mit dabei ist. Und so schaut man, dass man natürlich das Ganze immer weiter nach vorne bringt und den Geschmack immer weiter verbessert.
Ja. Aber so von Etiketten finde ich tatsächlich, also wenn ich mir die klassischen angucke, die stechen aber auf jeden Fall auch raus, wenn ich mir die im Regal vorstelle, wo die ganzen anderen bayerischen Biere daneben stehen.
Mhm.
Also das würde einem schon sofort ins Auge springen. Also das finde ich schon ganz gut getroffen.
Danke.
Ja, also wirklich ganz, ganz positiv.
Ja.
Versprecht ihr euch viel von dem Amarillo?
Wir sind gespannt.
Ja.
Und es ist dann, ja, es ist mal wieder was ganz was anderes. Wenn man natürlich hier mit so einem speziellen Bier kommt, ist es auch größer gedacht. Man schaut nicht nur, dass es dann um Schornstein rum verkauft wird, sondern möchte dann natürlich auch das speziellere Publikum mit ansprechen.
Ja.
Und ich persönlich finde solche Biere ja auch immer super spannend und mir gefällt sowas auch extrem gut. Darum bin ich auch sehr gespannt auf unseren Collab hier mit Sudden Death, weil das wird dann auch wieder was nicht ganz so Klassisches.
Bayern trifft Schleswig-Holstein.
Und wird das dann auch ja praktisch eure erste Treffen
der
wahrscheinlich, ne?
Nein.
Ihr macht's bei euch, oder?
Wird bei uns gebraut.
Achso, ihr macht's bei euch, okay.
Und ja, wir werden aber, also wir hoffen natürlich, dass wir dann auch mal hierher eingeladen werden für den nächsten.
Und Dose ist
trifft
für euch
die
aber
tätowierte Gang auf die nicht tätowierte Gang. Oder wie sieht das bei euch aus?
Ja, das sind dann so die, so wie man sich Craftbier braucht.
Ja, eben.
Ja, kommen dann zu uns, zu den Lieblingsschwiegersöhnen.
Erteilt mein Bild im Kopf.
Ja, genau. Aber Dose ist für euch kein Thema?
Wir haben ja schon, wir haben mit Fka Gruber haben ja auch schon einen Collab gemacht, haben da in der Dose abgefüllt. Die Dose ist ein super Medium, ist aber für uns mit der Abfülltechnik, die wir zur Verfügung haben, gar nicht groß im Gespräch.
Ja.
Und man möchte natürlich auch klassisch in der Flasche bleiben.
Mhm.
Ja. Ja, was sagt ihr? Wie ist denn der? Ist die Dose immer noch auf dem Vormarsch?
Also erstmal habe ich so als jemand, der halbwegs versucht, ein bisschen nachhaltig zu sein, erstmal ein schlechtes Gefühl bei der Dose, muss ich sagen. Wobei es da ja auch diese, wie nennt sich das, Cradle-to-Cradle-Idee gibt, dass man die halt ja komplett wiederverwenden kann. Insofern ist dieses Gefühl auf eine Art natürlich auch Quatsch, aber erstmal denkt man natürlich, weil man natürlich auch, die hat halt so den
je nachdem, welche Studie du nimmst, ne?
Ja, das stimmt natürlich, aber die hat natürlich so ein bisschen diesen Assi-Nimbus immer noch so vom Gefühl her.
Den hast du für mich tatsächlich nicht mehr.
Ja, so ein, also zumindest so vom ganzen, eigentlich mal Dose aufmachen, immer komisch. Bei den eben halt gerade diesen ganzen New England Bieren und so weiter, finde ich es total super, weil es halt einfach viel frischer ist. Also dafür finde ich es ganz großartig. Muss ich sagen. Also dafür finde ich es eine gute Sache und da passt das auch. So. Also ansonsten mag ich schon lieber eigentlich eine Flasche, muss ich sagen. Grundsätzlich.
Okay. Also nehme ich jetzt deine Aussage einfach mal als repräsentative Meinung. Und ja.
Eure Gastro, wie viele Leute fasst ihr da?
Wir haben Plätze in unserer Wirtschaft für knapp 60 Personen, haben aber einen großen Biergarten mit dabei mit 120 Sitzplätzen und versuchen das Ganze eben hier mit der Susi, mit der Mom von Markus und noch 6 weiteren Angestellten zu stemmen, plus natürlich im Service ganz viele Teilzeitkräfte.
Weil am schönsten schmeckt Bier ja ganz frisch. Das kriegt man dann ja vermutlich direkt bei euch vor Ort.
Ja.
Und Gastro ist ein Riesenproblem, gehört ja auch zu deinem Job im Vertrieb, Gastronomien aufzutun, die einen aufnehmen.
Ja.
Und am einfachsten ist es natürlich, wenn man seine eigene aufmacht.
Ja, logisch.
Und dann auch in einem Ort, wo das Geld sitzt, wie ja gesagt wurde. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es stimmt. Aber ich meine, es ist...
Klar, hat man, also man merkt es auch selber, wenn man nach Wohnungen schaut, es ist einfach alles etwas hochpreisiger, aber das Ganze ist dann für mich natürlich auch wieder schön, weil die wenigsten aufs Geld angewiesen sind. Also es gibt ganz wenig, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ich möchte da jetzt niemanden in Schatten stellen, aber ganz viele kaufen Bier wegen dem Genuss und können sich es auch dementsprechend leisten und sind nicht auf Biere angewiesen, wo der Kasten dann vielleicht nur 5, 6, 7 Euro kostet. Und das macht es für uns natürlich leichter. Und wir haben aber auch bei uns in der Wirtschaft auch wieder einen fairen Preis. Bei uns kostet Teube 3 Euro. Und das können sich die meisten leisten. Und dazu gibt es dann auch wieder regionale Speisen, alles aus der Region. Das ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir wissen, wo kommt das Fleisch her, wo kommt die Kartoffel her, sage ich jetzt mal. Und da fahren wir einfach mit demselben Prinzip. Wie wir das Bier brauen, wollen wir auch unser Essen brauen. Und haben da auch mit dem Hannes einen ganz tollen Koch, der da freie Hand hat, selber Gerichte entwickeln darf und jeden Tag ein neues Tagesgericht. Also eigentlich kann man bei uns jeden Tag zum Essen gehen.
Und wie offen erlebst du die Gastro für eure Biere, wenn du sie außerhalb versuchst, dann eben Frau und dann an den Mann zu bringen?
Wie meinst du?
Na, Gastro, wie gesagt, schwieriges Problem, sie in den Haaren zu kriegen. Wie oft erlebst du die Gastronomie, wenn du unterwegs bist als Vertriebler? Wie offen sind die für neue Biere am Hahn?
Okay. Auf der einen Seite sind ganz viele begeistert von unserem Bier, weil sie eben auch auf der einen Seite schmeckt es ihnen.
In Bayern oder auch außerhalb?
Mal bis jetzt konzentrieren wir uns meistens auf Bayern.
Okay.
Also vor allem hier wirklich in der Region bei uns. Aber ganz viele sind eben auch an Bierverträge gebunden, die von den größeren Brauereien ausgehen.
Ja.
Das macht es für uns natürlich etwas schwieriger, weil wir da auch nicht die finanzielle Kraft haben, Brauereien komplett auszustatten.
Wobei sie ja trotzdem ein anderes Bier noch an den Hahn nehmen dürften, trotz Brauereivertrag meines Wissens.
Natürlich immer in Absprache, je nach Vertrag. Aber die wenigsten Wirte, also es ist nicht so, dass wir keine Gastronomie haben. Es sind viele, die uns da auch unterstützen wollen.
Ja.
Aber manche sagen halt, nee, das ist mir zu riskant. ich bleibe bei meiner großen Brauerei. Und ja.
Da ist noch viel Arbeit dann doch, ne?
Da ist noch viel Arbeit, ja. Da
ist doch nicht alles golden im Bayernland.
Nein. Es macht Spaß. Man kommt, es gibt ja sehr, das Schöne ist ja, bei uns gibt es ja noch wirklich sehr viele Wirtschaften. Die Leute gehen auch noch abends zum Stammtisch mal schnell hier in die Wirtschaft im Dorf. Und da ist es für mich persönlich schön, wenn es eine Biervielfalt gibt. Und dahin arbeiten wir auch, dass man an jedem Stammtisch die Wahl hat, welches Helle man heute trinken möchte. Aber der Weg ist noch etwas länger.
Das ist so eine Biertradition, die wir hier im Norden gar nicht mehr so, diese Bierstammtisch nach der Arbeit noch Bierstammtisch, das haben wir hier im Norden null.
Extrem schade ist, ne? Also wo wir auch, als wir in Bamberg waren, Anfang letzten Jahres auch gemerkt haben, wie viel mehr da so eine Wirtshaustradition halt ist. Ja. Also wie viele Leute man da gesehen hat, so Sportvereine und alle möglichen Leute, die sich dann danach noch treffen und immer halt ins Wirtshaus gehen. So, das gibt's hier sicherlich teilweise auch noch, aber nicht in dem Maße.
Also Stadt, das ist noch, wenn du aufs Land rausfährst, siehst du, die Wirtshäuser sterben auf dem Land. Das ist tatsächlich schade. Das haben wir nicht mehr so in gelebter Form vorliegen im Norden. Das unterscheidet es wahrscheinlich. Da habt ihr den Vorteil da in Bayern.
Absolut.
Das ist natürlich. Der Nachteil ist euer wirklich sehr krass durchgezogenes Reinheitsgebot. Aber
ja.
Ist ja immer irgendwas, ne?
Irgendwas gibt's
wieder. Wobei tatsächlich, find aber auch, da kommt auch wieder fast ein bisschen der Preis ins Spiel, wobei eben halt 3 Euro für einen halben ist ja auch ein super Preis, so loszugehen. Ja. Also dafür kriegst du es ja hier meistens nicht.
Stefan ist kurz davor, nach Bayern zu kommen.
Genau. Letzten Monat irgendwie 4 Tage in München gewesen, ich bin wieder drauf.
Nein. Wobei München, ne, du hast es ja nur 5 Jahre in München ausgehalten, ne? Du bist schon jemand, der dann wieder aufs Land will zu der Familie, ne?
Ja, es war schön in München. Man hat ja auch ich habe die Konzernstrukturen bei Palana miterleben dürfen. Mhm. Ich war in der wirklich tollen Brauerei im Eiswerk mit dabei, die unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ja, an der Stelle auch schöne Grüße an Martin Zuber, unter dem wir da arbeiten durften. Und aber die Familie geht vor. Und es ist natürlich, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, schon ein Unterschied, ob man in einer Wohnung im 2. Stock wohnt oder seinen eigenen Garten hat, wo man halt auch mal nachmittags etwas lauter sein darf. Und ja, von dem her war immer klar, ich möchte wieder raus. Und so hat es perfekt funktioniert, dass sich das dann so ergeben hat, dass der Markus dann tatsächlich hier eine Brauerei gebaut hat und ich da mitwirken darf.
Ja, und im Juli dann das doppelte Vaterglück.
Ja, und da bin ich schon auch sehr.
Das ist ja eigentlich geschäftstechnisch eher ungünstig, wenn da zwei so dann doch wichtige Leute
parallel. Ja, wir haben parallel. Zum Glück liegen doch 2-3 Wochen zwischen den Terminen. Darum können wir uns da ganz gut abwechseln. Aber so ist es natürlich super, dass die zwei Zwacken, oder also wir wissen noch nicht, ob es jetzt...
Zwacken?
Ja. Okay. Das ist wieder was gelernt, das kannte ich auch noch nicht.
Also die Zwacken, Kinder, Zwacken.
Ein Zwack halt.
Okay.
Wir wissen noch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, aber ist natürlich super, dass die dann gleich einen Spielkamerad haben.
Das ist tatsächlich sowas, ist tatsächlich ganz großartig.
Ja. Das ist ja so, ich sehe die Kinder in diesem Vorhof der Brauerei rumtun. Das ist so harmonisch, herrje.
Ja, klar. Das ist Bayern, das ist Familie. Das ist uns eben ganz wichtig, dass auch die Azubis, es ist Markus extrem wichtig, die Ausbildung, dass die Leute wirklich lernen, wie das Handwerk funktioniert und auch die Qualität mitbekommen. Das war ja auch super, dass der Jonas 2017 dazugestoßen ist, der aus Südtirol kam und unbedingt bei Markus lernen wollte, weil er gesagt hat, wow, das ist... Bei diesem Menschen möchte ich meine Ausbildung machen. Ja. Da waren wir damals noch bei Markus in der Wohnung. Da war das kleine Büro mit dabei, neben der Küche. Und wir hatten keine eigene Brauerei da. Wir haben dann auch in Grafing produziert. Und er hat diese Strapazen auf sich genommen und ist einfach hergezogen oder zu uns gezogen und hat gesagt, ich will hier die Ausbildung loslegen. Und hat dann da auch wirklich viel gelernt und war dementsprechend auch immer ganz nah mit dabei. Und so wollen wir es jetzt auch weiter handhaben, auch mit unseren jetzigen Azubis, auch mit den Mitarbeitern in der Gastronomie. Das ist alles eine große Familie. Man hockt sich abends gerne zusammen, was der Markus auch liebt, sich nach der Arbeit noch zusammensetzen, Bierchen trinken, einfach austauschen. Auch privat einfach ein tolles Verhältnis haben. Und das wissen die Azubis, das weiß jeder, der bei uns anfängt, dass dieser 9-to-5, und das funktioniert bei uns einfach nicht so gut.
Ja.
Also wenn man bei euch mitmacht, ist man Teil der Gang.
Dann ist man Teil der Gang.
Das hat viele Vorteile, es hat auch sicherlich Nachteile, was es gerade angedeutet, 9-to-5 funktioniert nicht. Das heißt halt, dass eure Tage, speziell jetzt deiner, du, dafür kannst du ja sprechen, länger ist als 9-to-5.
Absolut, ja. Aber das ist, wir sind sehr jung, es ist noch eine Art Startup.
Ja.
Der Markus verbringt sehr, sehr viel Zeit im Büro, in der Brauerei. Ich weiß nicht, ob es Segen oder Fluch ist, dass er jetzt über der Brauerei wohnt. Aber auch ich bin einfach sehr, sehr stark eingespannt. Aber es macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass man in der Früh aufsteht und sagt, boah, wieder arbeiten, Montag. Sondern man freut sich, es macht Spaß. Hm. Man ist auch gerne mal sonntags in der Arbeit, weil es wirklich ein Herzensprojekt ist. Und ich glaube, da gibt es niemanden bei uns, der ungern in die Arbeit fährt und da keinen Spaß dran hat. Ja. Ganz so krass wie jetzt hier die Munich Brew Mafia, dass sich jeder gleich das Logo tätowiert, sind wir jetzt noch nicht.
Das kommt noch. Wenn die Sudden Death Jungs erstmal da waren.
Tja, vielleicht gibt es dann das erste Tattoo.
Immerhin habt ihr bei, ich glaube, Spreadshirt, habt ihr ein umfangreiches Merch-Material schon mal angelegt, habe ich gesehen. Ja, also das könnt ihr schon mal bieten. Es muss nicht in die Haut gehen, aber so
klar, man
als
möchte
zweite
auch,
Haut darf man das schon mal tragen.
Ja, man möchte sich ja auch. Das ist ja auch das Schöne, was ich vorher gesagt habe. Es gibt ganz viele, die sich da wirklich T-Shirts, Caps von uns kaufen, weil sie sagen, hey, die Jungs will ich unterstützen und ich hab gern Hoppebräu, trage ich gerne nach außen. Das freut uns extrem und das bestärkt natürlich auch wieder, dass man einen guten Job macht und dass den Leuten das gefällt und dass sie gerne unser Bier trinken und sich gerne mit uns identifizieren.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig und darum funktioniert Hoppebräu auch. Weil wir wirklich einen starken Background haben, der uns unterstützt.
Ja.
So. Ja, und jemanden mit einer klaren Vision, der das da gut vorangelegt hat, oder vorgelegt hat, ne?
Klar. Markus. Ich glaube, ich habe wenig Leute kennengelernt, die so inspirierend, charismatisch und ja, einfach. Den schaut man gerne bei der Arbeit zu. Ich bin immer wieder verwundert und begeistert, wie innovativ er auch die Biere andenkt und macht unglaublich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, die Biere für ihn zu verkaufen und einfach mit dabei zu sein.
Und die Konzepte für die Biere macht er auch selber, das sind seine Ideen meistens, oder sitzt ihr da und brainstormt zusammen und...
Der Markus ist niemand, der Entscheidungen alleine trifft.
Ja.
Man hatte auch, als ich im Praktikum ja noch war oder als Werkstudent mit dabei, ich durfte immer meinen Senf dazugeben.
Mhm.
Klar, manchmal war es ein Schmarrn. Aber der Markus hat sich immer alles angehört und wenn es was Sinnvolles war, habe ich gesagt, ja geil, mach mal.
Ja.
Oder auch jetzt mit den Azubis, auch die Angestellten bei uns in der Gastro, jeder darf mitsprechen.
Mhm.
Klar, am Schluss entscheidet der Markus,
aber
er ist niemand, der alleine nach vorne prescht und alle müssen hinterher.
Ja.
Sondern es wird immer im Team besprochen und die Entscheidung natürlich liegt beim Chef.
Ja.
Ja. Und genau, das war ja auch während dem Bau der Brauerei war für mich unglaublich spannend, weil ja, im Studium sieht man das Ganze in der Theorie. Man lernt es in der Theorie, wie man sowas Ganzes, wie was konzipiert, wie sowas entsteht. Aber dann natürlich live dabei zu sein und das Ganze zu erleben, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Man hat unglaublich viel gelernt. Und wie viele Leute gibt es, die so eine Entstehung miterleben können?
Mhm.
Und das dann auch wirklich sehen. Hey, gerade haben wir es noch gezeichnet und jetzt wird das Ganze einfach schon realisiert und steht vor uns. Und das waren dann schon, es hat immer so geschwankt. Auf der einen Seite, man kauft den Grund, dann war das plötzlich alles sehr klein.
Mhm.
Dann wird der Keller ausgehoben, dann steht diese Halle und du stehst da drin und denkst dir, wow.
Ist irgendwie doch groß.
Und ja, es ist immer wieder, es wird Gewohnheit, es wird Alltag, aber wenn man dann auch bei einer Brauereiführung oder bei Events, die wir haben, dasteht und das Ganze erzählt, ist man immer wieder begeistert, wie schnell und wie groß das Ganze dann doch wurde. Mhm. Und wenn man dann vor so einem riesen Tank steht und die Leute sieht, die nach oben schauen und sagen, wow, das hat alles der Markus mit jetzt mittlerweile 30 übrigens, alleine geschafft, dann ist es doch schon immer wieder faszinierend.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Cool, es ist ja auch ein West, der da steht.
Absolut,
ja. Das kostet ja auch ein bisschen was. Ja. Hast du da eine Zahl für uns?
Wir haben, wie vorher schon angesprochen, der Markus hat sehr viel Geld mit in Hoppebräu.
Mhm. Eine Förderung bekommen.
Hat eine Förderung bekommen, hat mit Hoppebräu natürlich auch schon Eigenkapital angehäuft. Mhm. Und dann hatten wir natürlich die Unterstützung von der Bank.
Ja.
Da gab es zwischendurch auch mal einen kurzen Moment, wo die Finanzierung kippte. Da meinte der Markus auch so, alles klar, ich wandere aus. Ist zum Glück alles gut gegangen. Und ja, da kann er vielleicht, wenn ihr vielleicht mal wieder in der Gegend seid, kann der Markus da, glaube ich, dieses Auf und Ab
nochmal
genauer.
Die Zahlen erzählen. Genauer benennen, ja.
Genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann natürlich eine nervenaufreibende Geschichte.
Das war eine sehr harte Zeit. 2017 ist ja auch das erste Kind von Markus auf die Welt gekommen. Also alles
auf einmal.
War eine sehr intensive Zeit.
Das heißt, man muss nicht zwingend eine Brauerei aufbauen und noch ein Kind bekommen, ne? Aber da gibt es ja durchaus andere, die das schon so zelebriert haben.
Ja. Ja.
Aber nun gut, manchmal lässt sich sowas vielleicht auch schwer planen.
Das ist richtig.
Sehr schön. Wollen wir unsere Inselfrage stellen?
Ja, genau. Vielleicht, wenn du einen Podcast von uns schon gehört hast, kennst du die ja vielleicht schon. Vielleicht hast du dich sogar vorbereitet. Wenn du ein Bier mitnehmen dürftest auf eine einsame Insel und das bis ans Ende deiner Tage trinken müsstest, was wäre das?
Ich habe die Frage schon oft gehört und ich dachte mir bei ganz vielen schon, ihr wisst doch, dass die Frage kommt. Wieso? Nichts. Und ich habe mir so oft gesagt, komm, jetzt weißt du, jetzt bist du hier dabei, jetzt kannst du schon mal ein bisschen überlegen, jetzt machst du eine richtig geile Antwort, bereitest du jetzt hier vor. Und wie kommt's? Ich habe es natürlich wieder vergessen.
Da weißt du, wie es läuft, ja.
Ja, ja. Es ist tatsächlich schwierig. Es waren schon sehr viele gute Antworten dabei, muss ich sagen. Und es ist, ich persönlich, also aktuell, jetzt gerade in diesem Moment, bin ich einfach ein Riesenfan von unserem Hammertime. Weil es einfach ein sehr, sehr schönes Bier ist, was man super trinken kann, was auf der einen Seite Geschmack hat, auf der anderen Seite kannst du auch sehr viel trinken, weil ich glaube, auf so einer Insel wird dir relativ schnell langweilig. Aber sein eigenes Bier zu wählen, es kommt auch ein bisschen.
Ach, kann man schon machen. Eitel, ne? haben wir schon oft gehabt.
Ja?
Ja, tatsächlich.
Stimmt,
ja,
doch, tatsächlich.
Das passiert oft so.
Dann, ich glaube, da hätte ich jetzt eine gute Begründung, wieso ich dieses Bier nehmen würde. Es gibt aber so viele Biere, die ich einfach so gerne trinke. Mist. Ich bleib beim Hammertime.
Ja.
Ich würde aber gerne noch eine Antwort nachreichen.
Okay. Geht mir aber tatsächlich, also ich habe ja die Gegenfrage ja auch schon gekriegt, wo man dann auch dann erstmal da sitzt und denkt so, oh, jetzt darf ich auch nichts Dummes sagen.
Das Schöne ist ja auch, dass die meisten davon ausgehen, dass es eine warme Insel ist. Das muss ja gar nicht so sein.
Ja.
Also nur ein einziges Mal die Nachfrage, ist das eine warme oder eine kalte Insel?
Ja. Was war die Antwort?
Und kalte Insel, da sind wir ja bei anderen Bieren. Dann sind wir
hat man ja eher so was Dunkles, was Heimeligeres. So.
Das stimmt, ja.
Jedem seine eigene Insel, jedem sein Bier.
Genau.
Aber wir sind ja alle keine Insel, glücklicherweise.
Niemand ist eine Insel.
Niemand ist eine Insel.
Also ich gehe jetzt mal von der warmen Insel.
Ja, genau.
Sagen. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein Imperial Stout.
Ja.
Ja.
Hast du da einen Favoriten? So?
Da einen Favoriten. Was ich sehr schön finde, was ich sehr gerne mag, sind von dem Atelier der Braukünste.
Mhm.
Da kommt natürlich auch immer der Macadamia-Schaum mit dazu.
Mhm.
Und das ist immer eine feste Station auf jedem Craft Beer Fest.
Alles klar.
Mag ich sehr gern. Auch an der Stelle nochmal schöne Grüße.
Super, alles klar. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir, Alexander. Es hat total Spaß gebracht. Danke. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dringend weiterempfehlen, teilen und gerne auch auf den entsprechenden Stationen iTunes oder so bewerten. Das hilft uns, sichtbarer zu werden, wenn ihr in Bayern seid. Zufällig in
Wackirchen,
danke. Guckt da mal vorbei, wir werden es auch machen. Ja. Weil es hört sich auf jeden Fall verführerisch an und schont ja so toll den Geldbeutel, habe ich gehört. Insofern sagen wir für heute
tschüss
und ahoi.
Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier.
Warum eigentlich Trier?
Na, wegen des Rheins.